Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Spezialausgabe entstand in Zusammenarbeit mit und wurde finanziert von der TÜV Austria Akademie.
Eine Stadt oder ein Dorf ganz ohne Photovoltaikanlagen, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. PV-Anlagen am Einfamilienhaus und genauso am Firmendach sind mittlerweile einfach ein fixer Bestandteil unserer Energieversorgung. Und es werden immer mehr. Was viele aber nicht wissen, damit entstehen auch ganz neue Herausforderungen. Zum Beispiel beim Feuerwehreinsatz. Wie viel Risiko geht denn von einer ordnungsgemäßen PV-Anlage tatsächlich aus? Aber manche Anlagen sind eben nicht ordnungsgemäß installiert. Wir haben es mit hoher Spannung zu tun, oft schwer zugängliche Brandherde. Und dann gibt es ja auch nicht nur das Einsatzszenario Dachstuhlbrand. Was ist denn mit Sturm oder Hochwasser? Kann man eine PV-Anlage einfach so abschalten? Wie schützen wir uns vor einem Stromschlag? Und welche Fehler müssen wir im Einsatz unbedingt vermeiden? Ich bin Marcel Kilic und das alles klären wir heute mit Martin Swoboda vom Sicherheitstechnischen Zentrum TÜV Austria. Er ist Ausbildungsleiter gemäß TRVB 117O der TÜV Austria Akademie. Außerdem ist er allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Brandschutzwesen, Brandursachenermittlung, Feuerpolizei, Explosionsschutz und technischen Arbeitnehmerschutz. Im Verband österreichischer Sicherheitsexperten leitet er den Fachbereich Brandschutz und er ist auch bei der Feuerwehr aktiv als Abschnittssachbearbeiter vorbeugender Brandschutz im Bezirk Korneuburg in Niederösterreich und Ausbildungslehrer im Landesverband der Betriebsfeuerwehren in Wien. Martin, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Herzlich willkommen.
Hallo, servus.
Und auch bei uns ist Tacherin Alam vom Bundesverband Photovoltaik Austria. Im Verband ist sie für alle technischen Fragen zu Photovoltaik und Batteriespeicher zuständig und letztes Jahr hat sie unter anderem in Kooperation mit den österreichischen Brandverhütungsstellen und dem österreichischen Bundesfeuerwehrverband den Leitfaden zum Brandschutz bei Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher erstellt. Aber dazu gleich mehr. Tacherin, herzlich willkommen.
Hallo.
Wir sind alle drei in dieser Folge per Du, haben wir gesagt. Photovoltaik Austria zum Hintergrund ist eine Interessensvertretung für PV und Stromspeicher und ihr setzt euch dafür ein, dass PV ausgebaut wird, vor allem, dass die Anlagen aber qualitativ hochwertig installiert und betrieben werden. Wenn ich zum Beispiel als Privatperson eine PV-Anlage installieren lasse oder wenn ich genauso als Feuerwehrmann zu einem Einsatz komme, wo eine PV-Anlage am Dach ist, kann ich dann in einem Land wie Österreich nicht ganz einfach davon ausgehen, dass das eh alles passt? Was kann da schiefgehen?
Grundsätzlich von einer ordnungsgemäß errichteten, betriebenen, gewarteten und überprüften Anlage geht keine Gefahr aus. Das Problem ist aber, wenn man diverse Normen und Richtlinien eben nicht einhält. Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien aus der Bautechnik zum Beispiel, aber auch aus der Elektrotechnik oder auch es gibt eine eigene Richtlinie für die Feuerwehr, das ist zum Beispiel die OVE-Richtlinie RF1.
Verlinken wir alles gerne in den Shownotes, dann in der Podcast-Beschreibung
genau,
für alle.
Wichtig ist noch, da eben mehrere Stakeholder mitgearbeitet haben, ist das zusätzlich zu den Zusammenfassungen eben auch Tipps und Hinweise aus der Praxis eben auch eingeflossen sind.
Wie oft brennt denn eine PV-Anlage? Kann man das quantifizieren? Gibt es da Zahlen dazu?
Also es gibt keine offiziellen Statistiken, wie zum Beispiel jetzt von der Statistik Austria. Wir haben jetzt aber bei einer Brandverhütungsstelle nachgefragt und eben nach einer Zahl gefragt. Und sie haben für 2024 dann mitgeteilt, dass es 0,02% PV-Anlagen gab, die mit einem Brand in Zusammenhang standen.
Brand im Zusammenhang mit PV heißt?
Beispielsweise, dass zum Beispiel ein Dachstuhl brennt, aber die PV selbst nicht der Verursacher war.
Also
genau das heißt der Zusammenhang.
Wo es aber wirklich offizielle Zahlen gibt, das ist der Anteil von PV-Strom in Österreich. Wie viele PV-Anlagen haben wir in Österreich oder wie viel Prozent des Stroms wird durch PV generiert? Kann man das sagen? Und was bringt dann die Zukunft? Weil für 2040 gibt es ja einige Pläne.
Also aktuell haben wir circa 500.000 Photovoltaikanlagen in Österreich.
500.000?
Ganz genau. Also wir haben das aus der Statistik von der E-Control und zwar sind das die Zählpunkte. Das heißt, das sind Anlagen, die am Netz angeschlossen sind. Das heißt tatsächlich, wenn es zum Beispiel Inselanlagen gibt, die werden gar nicht mitgezählt. Also vielleicht auch sogar noch mehr. Und das Interessante ist, dass 90% dieser Anlagen kleine Anlagen auf Einfamilienhäusern sind. Also kleine Anlagen kann man sagen in der Größe von auf jeden Fall unter 20 kW Peak. Und aktuell ist der Anteil des PV-Stroms an der inländischen gesamten Nachfrage 13%. Das heißt, wir haben tatsächlich noch einen relativ langen Weg zu gehen. Nämlich wollen wir bis 2040 klimaneutral sein und dafür brauchen wir aber 41 Gigawatt PV-Leistung. Das heißt, das ist eine Verfünffachung von dem, was jetzt ist. Das heißt, noch ein langer Weg. Und was aber auch wichtig ist, dass ein Speicherausbau auch folgen muss. Also der Solarstrom, der muss ja irgendwo zwischengespeichert werden. Man hört ja immer wieder, die Netze sind überlastet wegen den PV-Spitzen. Nur das Ding ist, man kann diese Energie auch nutzen, indem man sie zwischenspeichert und sie zum Beispiel am Abend wieder nutzt. Das heißt, einhergehen muss auf jeden Fall auch ein Speicherausbau. Und wir haben eine Studie auch gemacht in Kooperation mit der APG und der TU Graz. Und da ist rausgekommen, dass bis 2030 der Speicherbestand verfünffachen muss und bis 2040 sogar verachtfachen.
Mhm, also unglaublich.
Ebenfalls langer Weg noch.
Jetzt sprichst du einerseits von den Paneelen am Dach, ja, andererseits von den Speichermöglichkeiten. Martin, aus welchen Komponenten besteht denn eine Photovoltaikanlage? Ich meine, die großen schwarzen Paneele am Dach, die erkennt jeder, aber das ist ja nicht die komplette Anlage.
Naja, man muss einmal prinzipiell unterscheiden zwischen Solaranlage und PV-Anlage. So fangen Sie mal prinzipiell an, was habe ich am Dach platziert, ist ja Solar unfällig, PV-Anlage, dann habe ich Probleme. Natürlich, diese PV-Systeme müssen irgendwo befestigt werden. Das heißt, wir haben ein Befestigungssystem, wir haben Kabelverbindungen zwischen den einzelnen PV-Modulen, wir haben einen Trennschalter, wir haben einen Wechselrichter, wir haben die Einspeisung ins Netz. Also eine PV-Anlage besteht aus sehr vielen Einzelkomponenten, die man jetzt vielleicht gar nicht so beachtet oder gar nicht so im Fokus hat. Aber da gibt es sehr viele Dinge, die man da falsch machen kann.
Und wo sind diese Komponenten? Alle ja nicht nur am Dach. Da kommt eine Frage von einer Feuerwehrfrau aus Offenbach, die Nadine fragt, wie kommt man denn hin zur PV-Anlage? Gibt es da Hindernisse? Welche Überraschungen warten da auf
mich? Also ich könnte sehr lange darüber erzählen, welche Probleme wir auch seitens der Feuerwehr darüber haben. Ich möchte es aber aufs Wesentliche beschränken. Prinzipiell unterscheiden wir Privathaushalt und Firmen. Das ist ein großer Unterschied. Der private Haushalt macht es oftmals Eigeninitiative. Das heißt, da kommt ein Kollege, der sich auskennt, der baut ihm die Anlage zusammen und dann hat er sie und dann funktioniert es oder auch nicht. Im Industriebereich schaut es ein bisschen anders aus. Ja. Da haben wir sehr viele Vorgaben. Da gibt es seit Februar auch eine neue technische Richtlinie für Brandschutzpläne. Das heißt, da haben wir sehr viele neue Symbole. Da haben wir sehr viele Dinge neu zu gestalten in diesen Plänen. Da finde ich mich relativ gut zurecht, wenn das eine Firma ist. Im privaten Bereich würde ich mich auf die ÖVE-Richtlinie 11.1, Schutz der Einsatzkräfte, das heißt, das ist mal die Basis. Und da haben wir Symbole drinnen. Das heißt, wir haben hier Kennzeichnungen von diesen PV-Systemen drinnen. Und ich habe mich vorige Woche mit dem Innungsmeister der Raufenkehrer zusammengesprochen und habe gefragt, du, das ist eigentlich euer Hocken. Das wäre euer Sache, das zu kontrollieren. Und sagt er, ja, wir lernen es zwar in der Meisterschule, aber die Umsetzung geht nicht. Das heißt, wir können es nur vorschlagen, wir können es nicht für verbindlich erklären, dass die Haushalte das machen müssen. Im Privaten, im Haushalt, ja, komme ich zu Häusern hin, die brennen, da sehe ich die PV-Anlage nicht. Da hätten wir in der ÖV-Richtlinie Symbole drinnen. Ja, das ist ein Quadrat, rot umrundet, mit einem weißen Hintergrund, mit einem Haussymbol, mit der PV-Anlage. Das heißt, das in Sichtweise der Feuerwehr. Das heißt, ich sage immer, wo tun wir sie? Auf die Eingangstür. Naja, da haben natürlich einige Leute Probleme, weil es natürlich nicht schön ausschaut. Aber im Sichtbereich der Feuerwehr wäre es natürlich optimal, wenn man das hier kennzeichnen würde. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wie schon erwähnt, die Speicherung. Ja, das heißt, das Speichern dieser Energie. Auch im privaten Haushalt wird es immer mehr. Ja, da haben wir in der OEB-Richtlinie schon Maßnahmen gesetzt. Da steht schon einiges drin diesbezüglich. Aber auch das haben wir in Niederösterreich in den Haushalten. Und da habe ich das nächste Problem. Da haben wir sehr viele 1000 alte Notebook-Akkus im Keller. Ja? Das heißt, die bauen sich diesen Speicher selbst. Und das ist dann ein Riesenproblem. Wenn ich als Feuerwehr dorthin komme, weil ich weiß ja auch nicht, dass die das hat oder dass der das hat. Und da wäre auch eine Kennzeichnung erforderlich. Nur die Leute wissen das nicht, die Leute machen das nicht. Und ich bin zum Beispiel bei meiner Feuerwehr einen neuen Weg gegangen. Ich habe das in der Feuerwehr-Jahreszeitschrift hineingeschrieben. Leute, wäre super, wenn sie das macht. Ja. Und auch gleich mit einer Verlinkung auf einer Homepage, wo man das Papier, wo man halt ausfüllen kann, wie schaut die Anlage aus, wo habe ich die Anlage, wo ist mein Wechselrichter zum Beispiel, wo ist meine Trennschaltung. Das heißt, dass die dann praktisch das online ausfüllen, mir aus Feuerwehr schicken und ich habe dann praktisch von den Objekten ein super Übersichtsplan, wie das dort ausschaut. Mhm.
Zu diesen Kennzeichen, da ist auch eine Frage gekommen vom Johannes von der Freiwilligen Feuerwehr Patsch. Ja, wie geht man jetzt richtig vor, wenn die PV-Anlage im Spiel ist? Welches sichtbare Zeichen klebe ich da drauf? Jetzt hast du es erklärt, aber wo kriege ich das her? Das drucke ich mal aus oder wie funktioniert das?
Auch da gibt es jetzt wieder Unterschiede. Also wir haben das als Feuerwehr gemacht. Das heißt, wenn die Hausbesitzer uns das mitteilen, dass sie das haben, dann kriegen sie diese Aufkleber von uns, von der Feuerwehr, gratis. ÖVE-Richtlinie 11.1, ja, da haben wir das Muster drinnen. Im Prinzip, also im Internet, will jetzt keinen Namen nennen, aber man kann es halt auch online bestellen. Nur, wie gesagt, das hilft uns als Feuerwehr sehr viel, weil ich dann wirklich die Information habe, ha, der hat eine PV-Anlage. Den Rest, den muss man dann best mit dem Hausbesitzer oder dann vor Ort schauen, wie die Sachlage ausschaut. Wie gesagt, im privaten Bereich, im Industriebereich haben wir da wesentlich mehr Vorteile, weil wir eben da Brandschutzpläne, vidierte Brandschutzpläne und auch vielleicht einen Brandschutzbeauftragten haben, der sich um das Ganze kümmert. Habe ich natürlich im privaten Bereich nicht. Und da war, wie gesagt, mein erster Fokus, hey, Rauchfangkehrer im Zuge der Feuerpolizeibeschau, wäre optimal. Nur leider tun sie das nicht und können es auch nicht, weil sie keine Handhabe dazu haben. Schade.
Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also vor allem mit der Handhabe. Ich habe das Gefühl, dass viele der Punkte, die du angesprochen hast, vor allem Anlagen betreffen, die jetzt nicht, also gewerblich auch nicht korrekt umgesetzt wurden. Also da möchte ich auch an alle Interessierten appellieren, bitte schaut drauf, dass ihr nicht irgendwen da, der das schwarz macht, engagiert oder vielleicht auch selbst macht. Weil grundsätzlich für Montagen am Dach braucht man die Gewerbeberechtigung für den Dachdecker und Spengler. Und für die AC-Installation braucht man auf jeden Fall auch einen Elektriker und die müssen auch konzessioniert sein. Mhm. Und also grundsätzlich ist, wenn man so jemanden hat, der das installiert, dann werden die Normen erfahrungsgemäß auch viel eher eingehalten. Also als Privater kann ich vielleicht gar nicht wissen, dass ich den Hinweis dahin tun soll. Aber wer das gewerblich macht, der weiß es.
Und ein wesentlicher Aspekt, den eigentlich sehr viele Leute vergessen, auch im privaten Bereich, aber auch in den Firmen, da gibt's nur wem, nämlich die Versicherungen. Die haben ein bewegtes Interesse, dass man das erfährt. Ich habe Versicherungsmakler nachgefragt, sage ich, wie schaut denn das aus? Ja? Muss man da das sagen, na, selbstverständlich, ja, weil ja da die Versicherungssumme dann steigt, hast du es nicht gemeldet? Ach so, sie haben eine PV-Anlage am Dach. Na, das wussten wir nicht. Ja? Kriegen es leider nicht bezahlt. Und vor allem, wir haben ja nicht nur das Feuer, wir haben ja auch sehr viele Umweltaspekte. Wir haben alle 5 Jahre das 100-jährige Hagelereignis, ja, mit, sag jetzt mal, Hagelkörner, die man nicht mehr als Körner bezeichnen kann, sondern das sind schneeballgroße Geräte, die runterfallen auf diese PV-Anlagen und das tut eine PV-Anlage das Holz nicht aus. Und dann meldet man der Versicherung, ich habe einen Schaden, und die Versicherung sagt, sorry, wussten wir nicht, kriegst nicht ersetzt.
Mhm. Wahrscheinlich wird sich da auch in einer Größenordnung von ein paar Euro was in der Haushaltsversicherung tun, schätze ich einmal. Ja?
Muss man sich dann anschauen. Es kommt immer auch darauf an, Industrie, welche Fläche, ja? Wie groß ist meine Anlage? Und wie gesagt, wir haben Hagel, wir haben Wind, wir haben so viele Störfaktoren, die diese Systeme beeinflussen können. Und der Versicherer leider nicht. Und vielleicht auch ein Punkt auf den Versicherungsbedingungen, auf der VVÖ-Seite, ja? Werde ich dann auch verlinken. Ja? Da gibt es schon ein Positionspapier für PV-Anlagen. Und das weiß eigentlich kein Mensch, ja? Dass eben auch der Private um sich das kümmern muss. Ja? Nicht nur die Firma.
Alle Links sammeln wir unter blaulichthelden.at/Folge-86. Da sammeln wir das alles zusammen. Also merke, wenn jemand wen kennt, der irgendwann in den 90ern einmal Einführung der Elektrotechnik an der HTL gemacht hat, das ist nicht ausreichend, um eine PV-Anlage korrekt zu installieren.
Genau, ist nicht ausreichend.
Martin, jetzt in deiner Rolle als Feuerwehrmann, wir haben das ganz am Anfang schon besprochen, wie gefährlich ist eine PV-Anlage? Ich meine jetzt aber nicht quantitativ, wie gefährlich im Sinne von, wie oft brennt sowas, sondern wie gefährlich ist es, wenn was brennt? Jetzt habe ich am Anfang erwähnt, welche Ausbildungen du hast. Wenn bei euch im Ort, wo alarmiert wird, wo du weißt, aha, da ist eine PV-Anlage am Dach, ist das schon was dir alles aufstellt oder eher nicht?
Also prinzipiell ist es ja so, die Feuerwehr Niederösterreich beschäftigt sich schon seit langer Zeit, und das Brandhauszeitungen habe ich da vor mir liegen, seit dem Jahr 2011 mit Einsatztaktik. Wie gehen wir bei PV-Anlagen um? Da hat es Einsatztaktik Folder gegeben für die Einsatzleiter. Was hast du zu tun? Wie gehst du damit um? Und natürlich ist eine PV-Anlage eine Herausforderung, weil das ist nicht alltäglich. Und wie gesagt, da hat es ja gesagt, wir haben statistisch gesehen, sagt einer 0,0%, der andere sagt 1,2%. Mhm. Also das kann man nicht quantifizieren, in welcher Menge das passiert. Aber wenn was passiert, dann haben wir es in den Feuerwehrforen sofort irgendwo aufgepoppt und da brennt wieder eine PV-Anlage. Für uns als Feuerwehr stellt das ein Riesenproblem dar, weil ja wir auf diesem Ding da oben, auf diesen Modulen, da haben wir Spannung um. Und das Abdrehen ist halt nicht so einfach. Das heißt, wir haben wieder Unterschied Industrie zu Privat. Privat habe ich dann einen Wechselrichter oder einen Trennschalter, muss ich finden, schalte ich ab. Aber ich habe immer noch Spannung anstehend auf die PV-Module. Und wir haben einsatztaktisch gesehen, ist es ja so, dass man sagt, naja, Strom mit Wasser löschen, ganz böse. Ja, aber es geht, wenn du die Abstandsregeln einhältst. Und die sind bei Sprühstall 1 Meter, bei Vollstall 5 Meter. Wenn du das einhältst, wirst du kein Problem bekommen. Nur, wenn man halt dann ein bisschen mutiger ist und ein bisschen übermütig und man dann hingeht, weil wir haben ja da auch die 4A-Regelung bei diesen PV-Anlagen. 4AB-Regel heißt die offiziell. Das heißt, ich habe als erstes, muss ich schon abschalten, dann absichern, dann das Ganze muss natürlich auch befestigt werden da oben und stürzt ab. Das heißt, wir haben hier sehr viele Dinge, die ich als Feuerwehr, nicht nur das Feuer, sondern auch das Ding kann runterkommen. Und das muss man alles beachten. Und das Problem, was wir auch haben, ist, ich rede jetzt von der Berufsfeuerwehr, je weiter man vom Zentrum wegkommt und so, mehr Personalproblem, auch die Erfahrung, das Wissen, du musst dir da einiges dazu wissen. Das heißt, die wissenden Personen haben wir halt dann vielleicht nicht immer. Und das ist halt ganz wichtig, dass man halt das auch, und das probiere ich in meinem Bezirk zu machen, habe ich auch schon gemacht, dass man Schulung macht, PV-Anlagen. Eben Hinweis auf die neue Richtlinie, die es vom Bundesfeuerwehrverband gibt, aber auch jetzt von der PV aus, der ist eine gute Kombination. Feuerwehr, privat, da kann man super drüber reden und kann man auch sehr lange drüber reden. Und das ist dann auch für die Kollegen sehr interessant, weil sie da auch sehr viele Dinge erfahren, weil sie auch, da gibt's was Neues, da gibt's vom Bundesfeuerverband eine Info, 32, sollte man meine schon. Das 60 Seiten große Dokument, da stehen sehr viele interessante Dinge drinnen. Sehr viele interessante Dinge für den Einsatzleiter, für welche Gefahren haben wir. Wie schütze ich mich davor? Die 4A, C, 4E-Regelung, ein Riesenthema. All das ist drinnen, nur das muss man wissen und damit muss man umgehen können. Und das ist halt ein Problem, das ich sehe auch in der Zukunft, wenn man halt hier das Personal das auch brauchen, dass das auch beherrscht.
Genau, also für diejenigen, die die Richtlinie noch nicht kennen, also sie heißt UVE-Richtlinie R11.1 und sie gibt organisatorische Maßnahmen vor. Zum Beispiel steht da drinnen, dass man, sobald eine PV-Anlage vorhanden ist, dass man sie eben beschildern muss, wie wir vorher schon erwähnt haben. Da steht auch drinnen, dass man auch eine entweder bauliche oder technische Maßnahme zum Schutz der Feuerwehr umsetzen muss. Beispielsweise, also das Ziel ist immer, dass wenn die Feuerwehr kommt, wenn es brennt, dass die, wenn sie reingeht, nicht sofort Stromschlag ausgesetzt wird. Und beispielsweise technische Einrichtungen wie sind zum Beispiel dieser Notausschalter. Dazu können wir eh auch mehr reden. Genau, aber es gibt auch bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass man die Leitungen in massiven Wänden verlegt oder in brandgeschützten Schächten oder, was ein sehr witziger Trick ist, man kann den Wechselrichter auch einfach unmittelbar nach dem Gebäudeeintritt montieren, also so, dass sie geschützt ist, aber die Leitungen, also die DC-Leitungen nicht ins Gebäude reinragen. Das ist auch eine bauliche Schutzmaßnahme.
Das heißt, nach der Eingangstüre?
Beispielsweise, wenn jetzt der Wechselrichter am Dach ist und es am Dach eine Art Technikraum zum Beispiel gibt und dort montiert ist, dann kann man sagen, dass es unmittelbar nach dem Gebäude eintritt und somit ist man geschützt. Wichtig ist aber auch, dass man das eben trotzdem einzeichnet. Also nicht nur, wo die DC-Leitungen verlegt wurden, sondern auch die AC-Leitungen. Und da kommen eben auch diese organisatorischen Maßnahmen ins Spiel. Also die Richtlinie schreibt zum Beispiel auch vor, dass man einen Feuerwehrplan erstellen muss. Das ist die THVB-Richtlinie 121o, Ausgabe 25. Über diesen Plan kann dann die Feuerwehr sehen, wo was verlegt wurde und kann so im Vorhinein schon noch planen, okay, wie kommen Sie zur Anlage und wie schauen Sie, dass Sie einem Schlag entkommen.
Kann ich zu 100% abhaken, das stimmt. Ja. Nur das Problem, du hast gesagt, der Technikraum. Ja. Mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft wir sehen, ja, der Wechselrichter am Dachboden, aber nicht in einem Technikraum. Ja. Der hängt halt einfach dort. Ja. Das ist leider Gottes, das ist der Fakt. Ja. Und dieser Trennschalter, also dieser Notausschalter, haben wir in der ÖVE-Richtlinie 32 ja drinnen stehen, nicht verpflichtend. Ja. Und da haben wir auch ein bisschen geärgert, ja. Weil ich sage jetzt mal so, ich rede jetzt von Firmen. Ja. Das heißt, ich habe hier meistens die Kennzeichnung, dass wir eine PV-Anlage haben. Das ist dort oftmals kein Thema. Das wird wirklich beim beim Zugang sofort mit einem Piktogramm verlautbart, dass es dort ist, und dann kommt es ins Gebäude und hast einen Trennschalter. Ja. Und für mich, oder einen Notausschalter, und ich könnte so lange und so viele Dinge erzählen über diesen Notausschalter. Steht oben Notausschalter, ja. Wofür? Habt ihr eine PV-Anlage? Na, haben wir nicht. Na, was schalte ich dann in meiner Not aus? Na, wissen wir nicht. Also lauter so Sachen. Notausschalter, Feuerwehr, wofür Feuerwehr? Und wenn ich dann wirklich diesen Schalter habe, dann würde ich gern wissen aus Feuerwehr, was mache ich mit diesem Notausschalter? Ja? Schalte ich DC, schalte ich AC, wo ist das? Und du hast es ja gesagt, Brandschutzplan. Wie gesagt, wir haben im 1. Februar 25 diese DFB 123 neu bekommen. Eigentlich noch wenige Tage, steht auch drinnen, Zeit mit den alten Dingen das zu zeichnen. Mit 1. Mai muss es verwendet werden, neu gezeichnet. Und da haben wir sehr viele Dinge neu drinnen. Und das ist jetzt die Challenge, ja? Die Firmen dahingehend zu überzeugen, geh bitte, machen wir den Plan, machen wir es von der PV-Anlage neu. Wir haben circa, also der Bundesfeuerwehrverband sagt, glaube ich, also Niederösterreich sagt 32, der Bundesfeuerwehrverband sagt 22 neue Symbole hineinbekommen, die gut sind, ja, die wirklich mir als Feuerwehr helfen. Bei mir im Bezirk sagen, boah, was sind wir wo jetzt, haben wir wieder 32, nee, da kennen wir sie überhaupt nicht mehr aus. Ja, in manchen Bereichen stimmt es, das soll sehr bunt werden, ja, aber ich habe sehr viele Informationen drin und diese Informationen, die brauche ich, die will ich haben. Ja. Wo ist meine Leitung? Hauseintritt, wo ist meine Trennschalter, wo ist mein Wechselrichter? Und ich sage immer dazu, wenn ich einen Kurs mache, sage ich, bitte beschreibt es mir im Feuerwehrplankasten, im Feuerwehrordner, ja, macht einen eigenen Punkt dazu, PV-Anlage. Wie schaut euch eine PV-Anlage aus? Weil wir zum Beispiel beim TÜV, wir haben in unserem Technikcenter haben wir drei verschiedene PV-Anlagen, ja, drei verschiedene Systeme und alles ist komplett anders. Und da möchte ich schon wissen als Feuerwehr, ich schalte drauf oder ich schalte nicht drauf, wo ist meine Trennvorrichtung, wie funktioniert das System? Und das wäre mir ein riesengroßes Anliegen, dass ich auch in meinen Kursen versuche zu vermitteln, bitte helft der Feuerwehr, macht es mir das. Wir haben sehr viele Informationen neu, wir haben PV, wir haben die ÖPV-Richtlinie, wir reden hier schon sehr lange und wir haben natürlich auch sehr viele negative Ereignisse, ja, die halt natürlich aufpoppen. Ja. Wenn eine Firma kommt, ja, Wasser durch Decken, dann schauen wir aufs Dachl auf, ja, dann sind die Schalter, also die Steckverbindungen, hat die Firma die falschen Steckverbindungen verwendet und die Steckverbindungen haben das PV, also in das Dach, in das Kaltdach, haben sie ein Loch reingebrannt. Ja. Und wenn das Wasser nicht runtergekommen wäre durch die Decken, hätten sie es gar nicht gemerkt. Also lauter so Dinge, die halt passieren. Und wenn man alles richtig macht, so wie sie es gesagt hat, dass man im Abnahmebefund, ja, nicht nur in der Firma, ja, dass man Elektriker sich diese Anlage anschaut und schaut, hey, wie weit bin ich denn richtlinienkonform? Ja? Auch wenn es privat gemacht wird und dann nach 3 Jahren im privaten Bereich wieder anschaut oder nach Ereignissen, dann riesengroße Hagelkörner, dann schaue ich aufs Dachl auf, ja, oder der Wind. Kannst du nicht vorstellen, wie oft, und dann jetzt mittlerweile nicht mehr zu Beginn, die aufgeständerten PV-Module nach einem starken Wind auf einmal woanders gestanden sind, auf anderen Gebäuden, ja, weil einfach, also der Windangriff und die nicht ausgelegt waren, weil wir haben ja auch alle 2-3 Jahre wieder höhere Windgeschwindigkeiten, wir sind jetzt nicht mehr bei 100, sondern glaube ich schon bei 120 und höher, ja, und diese PV-Module, die waren dann, wenn sie halt nicht gescheit montiert worden sind. Und das sieht man halt dann, wie gesagt, wenn der Wind da war, beziehungsweise wenn der Hagel da war, auch aufs Dach zu schauen. Wie gesagt, das mache ich sehr häufig bei Firmen und es ist unglaublich, was ich da erlebe. Ja, nicht nur diese Dinge, auch Schadenlagerbefall. Ja. Ich meine, ich rede jetzt da bei diesen Kabelverbindungen jetzt nicht unbedingt von dem Mauseln mit den langen Schwanzern. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was die Raben aufführen. Ja. Die Raben bieten mir diese Leitungen auf, ja, wenn es nicht gescheit gemacht worden ist. Ja. Oder wir haben jetzt in der DFB 108, da geht es um Abschnittsbildungen, ne, dass man, wenn ich einen Brandabschnitt habe, dass ich auch dementsprechend die Leitungen über Dach dementsprechend sicher. Ja. Also wie gesagt, da gibt es sehr viele Dinge und wie gesagt, ein spannendes Thema, mit dem wir uns hier auch als Feuerwehr beschäftigen müssen.
Bitte lasst eure PV-Anlage direkt nach Extremwetterereignissen anschauen oder warten und prüfen, weil beispielsweise, auch wenn rein optisch keine Schäden vorhanden sind, kann es trotzdem sein, dass Schäden trotzdem verursacht wurden und das kann aber nur ein Professionist dann feststellen. Also bitte lasst es warten. Grundsätzlich empfehlen wir für die eher kleinen Anlagen, also Einfamilienhäuser, zumindest alle 5 Jahre das warten zu lassen, also die PV-Anlage. Das ist gemäß Elektrotechnik-Schutzverordnung. Wir empfehlen natürlich, je mehr man warten und überprüfen kann, natürlich desto besser. Und vor allem bei großen Anlagen empfehlen wir ein Standardintervall von 3 Jahren. Und genau, wie schon erwähnt, nach Unwetterereignissen natürlich unmittelbar danach.
Jetzt haben wir nicht nur den Wind, sondern Wasser kann auch von unten kommen. Jetzt haben wir ein Jahrhundert-Hochwasser hinter uns. Ich komme aus dem Bezirk Tulln. Wir waren da ganz stark vom Grundwasser betroffen, wo dann der Keller wirklich, es schaut aus wie ein Indoor-Swimmingpool, ganz klares Wasser, das da aus dem Boden raussickert. Jetzt haben wir im Keller aber vielleicht Stromspeicheranlagen, ja? Akkumulatoren. Welche Herausforderungen kommen denn da als Feuer auf mich zu? Ja, das wollte ich gerade fragen.
Bitte nicht einfach in das Wasser einsteigen und versuchen, die Batterie selbst auszuschalten, weil Spannung liegt wahrscheinlich trotzdem noch an.
Wasser und Strom ist nie gut. Ja, da muss ich immer Richtlinien einhalten. Wir haben auch in der Info 32 vom österreichischen Bundesverband Einsatztaktik und Einsatzdurchführung einen Punkt mit Wasser drinnen stehen. Und da steht auch eindeutig drinnen, ja, nicht hineinsteigen. Ja, das heißt, ich muss da großflächig das schauen, dass ich das abschalte mit Personen, die halt auskennen. Und da, ich weiß auch aus Erfahrung, ja, wenn du jetzt ein unerfahrener Einsatzleiter oder Gruppenkommandant bist, beachtest du das vielleicht nicht so, oder da gehst du halt schnell hin. Ja, und das kann dann unter Umständen ziemlich gefährlich sein. Ja. Wie gesagt, wie du sagst, es war in Tulln, ja, also in diesem Bereich haben wir Wechsellicht auch im Wasser gehabt. Also da gibt es ja sehr viele Possibilities, sehr viele Möglichkeiten. Und da muss ich halt wirklich ganz, ganz stark aufpassen als Einsatzleiter, als Gruppenkommandant, dass ich halt hier wirklich die Leute da wirklich zurückhalte und sage, du pass auf, Strom, Wasser, da müssen wir ein bisschen nachdenken, ein bisschen mehr machen, als was wir jetzt vielleicht ursprünglich oder ursächlich hier glauben würden. Ne? Also ist einiges dahinter.
So, liebe Grüße an der Stelle nach Kumberg. Da sitzt der Matthias, der hat uns genau das gefragt. Was ist, wenn es nass wird? Wie würdest du dann vorgehen in diesem Fall? Würdest du grundsätzlich sagen, wenn jetzt nicht Gefahr im Verzug ist und ich sowieso die Zeit habe, muss ich einmal damit rechnen bei 500.000 Objekten, die immer mehr werden, dass ich einmal frage, wenn jemand da ist, habt ihr eh KPV-Anlage?
Ja, also wie gesagt, ist beim Feuerwehreinsatz in Verbindung mit PV-Anlagen gibt es nichts, was nicht gibt. Ich sage jetzt mal, es ist alles möglich und wir dürfen eigentlich sehr viele Dinge erwarten. Wenn jetzt, wie du gesagt hast, Wasser im Keller ist und meine erste Ansprechperson ist natürlich immer der Hausbesitzer, der hier natürlich mir Auskunft geben muss und dann natürlich auch alles weiß. Und wenn ich jetzt höre, ja, oder der mir sagt, na, wir haben Wechsellicht oder wir haben jetzt Batteriespeicher im Keller, naja, und es ist keine Gefahr im Verzug, na, dann habe ich ja Zeit, mir was zu überlegen, ob das ist, Wasser jetzt 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter höher steigt, ist ja jetzt nicht das Thema. Ja, das heißt, da muss ich dann den Trennschalter komplett vom gesamten Haus wegschalten und halt hier dann vielleicht auch eine Spannungsmessung am Wasser machen, ob ich wirklich eine Spannung anliegend habe. Ja. Weil auch bei den Batterien haben wir mittlerweile, und das ist auch in der Info 32 wunderbar beschrieben, ich glaube 9 verschiedene Arten von Batterien. Also nicht jede Batterie ist gleich gefährlich. Da haben wir sehr viele Unterschiede und das ist halt eine Sache, die auch noch dazu kommt. Welche Batterien wechsle ich da? Wie schaut das die ganze Verkabelung aus? Und da gibt es sehr viele Dinge, die man halt beachten muss, aber die kann ich nur erfahren, wenn ich den Hausbesitzer habe. Und wenn der nicht da ist, dann muss ich halt besonders Obacht geben und vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, überlegen wir es einmal, fragen wir, wem das war's. Da gibt es vielleicht irgendeinen speziellen Elektriker auch in der Feuerwehr oder zu holen, damit man ihm hier die richtigen Maßnahmen setzt und nicht irgendwas überhudelt und schnell macht. Und weil wir wollen auch nach jedem Einsatz wieder gesund nach Hause kommen.
Also ich habe eigentlich eine Frage gehabt, aber du hast so viel erzählt, es sind mittlerweile 2 Fragen geworden. Nämlich einerseits, wie erkennt man, dass Gefahr im Verzug ist? Also die erste Frage. Und zweitens, wie viele Feuerlöscherarten hat die Feuerwehr, um die verschiedenen Batteriearten zu löschen bei einem Brand?
Also Gefahr im Verzug bedeutet, wenn hier dann eine Person im Wasser liegen würde, ja, oder ich sage jetzt mal, ein Tier, ja, das halt hier vielleicht da drinnen irgendwie ja, liegt oder ja, da muss man sich dann auch überlegen, welcher Tier. Ja. Aber im Prinzip ist immer, und das ist wurscht in welchem Bereich, Menschenleben das Wichtigste. Rettung von Personen ist immer das Wichtigste. Das heißt, da ist Gefahr im Verzug, da muss ich dann schnell handeln. Ja. So, Feuerlöscher, jedes Löschfahrzeug hat alle tragbaren Feuerlöscher mit, die es gibt. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt nur ein tragbarer Feuerlöscher und das ist die erste Löschhilfe. Und da können wir maximal so 25 bis 30 Sekunden löschen. Ja, bei dem Brand, bei der Nachbarfeuerwehr, den wir hatten, Nachbarbezirk auch, Wechselrichter, die haben zuerst probiert mit einem K5, mit einem 5 Kilo Kohlendioxidlöscher und dann haben sie einen K30-Löscher geholt, also 30 Kilogramm Kohlendioxid. Mit dem haben sie dann diesen Wechselrichter gelöscht. Ja. Das heißt, dann brauche ich ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Wissen, weil nicht jeder Feuerlöscher ist auch dann der optimale. Also im Prinzip könntest du mit Pulver, Wasser, Schaum und CO2, diese vier Löschmedien haben wir noch, ja, das löschen. Aber wenn ein Pulverlöscher zum Beispiel in einem geschlossenen Raum, wäre dann sehr viel hin, also sehr viel kaputt. Wasserlöscher haben wir die Abstandsregelung. Schaum ist für PV-Anlagen nicht optimal. Da haben wir auch in der Richtlinie 32 drinnen stehen, dass das Löschmittel Schaum hier nicht geeignet ist, weil eben hier durch die Leitung, durch das Schaummittel eine höhere Leitung gegeben wird und Wasser nach wie vor, also für PV-Anlagen ist optimal ist und auch nach wie vor bei Batterien. Also wir löschen sehr viele oder eigentlich die Batterien alle mit Wasser, aber die anderen Löschmittel sind nicht gut und wie gesagt auch nicht in dieser Menge verfügbar. Schaum wäre es, aber das ist nicht optimal. Früher hatten wir noch Halon, bis zum Jahr 2000 gibt es auch nicht mehr. Also wir haben eigentlich nur mehr vier Löschmedien, Pulver, Wasser, Schaum und CO2, und mit dem müssen wir auskommen. Auf deine Frage, haben wir alles mit, aber halt alles nur in kleinen Mengen. Und wie gesagt, Wasser haben wir. Wasser und Schaum hätten wir in großen Mengen. Und wie gesagt, da ist halt das Wasser das Löschmittel der ersten Wahl, das wir verwenden.
Da gibt es ja auch diesen Mythos, eine PV-Anlage liefert auch bei einem Brand noch Strom. Ist das so?
Ja und nein. Also es kommt wirklich auf die Seite der PV-Anlage an. Also eine PV-Anlage besteht aus einer Gleichstromseite, das ist der Bereich zwischen PV-Anlage und Wechselrichter. Und es gibt die AC-Seite, da fließt Wechselstrom. Das ist vom Wechselrichter weg zu den Verbrauchern. Die AC-Seite, die kann man abschalten, beziehungsweise in den Wechselrichtern selbst sind Sicherheitseinrichtungen verbaut, sodass es auch automatisch abgeschalten wird. Was man nicht abschalten kann, ist die DC-Seite, also die DC-Kabeln. Und genau, da ist natürlich Vorsicht geboten.
Genau, und das ist auch das Thema, was wir als Feuerwehr haben und dann, mit dem wir uns schon seit 2011 beschäftigen. Da hat man Versuche gemacht mit Schaum abdecken, mit Planen abdecken. Das funktioniert alles nicht. Und auf diese Module ist halt auch bei Mond, Vollmond oder wenn wir unseren Flutter starten, Licht also beleuchten, habe ich Energie drauf und das Ding produziert und ja, das bringe ich nicht weg. Und das ist Fakt und mit dem müssen wir leben. Und das, wie gesagt, würde man, wenn man das lest, auch, die steht auch drinnen, einsatztaktisch, was du eben hier für Gefahren hast. Und das ist genau das, was ich gesagt habe, AC-DC 1000 bis 1500 Volt anstehend. Und das wollen wir nicht, also da möchte ich nicht hineinkommen. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Kollegen da dementsprechend darauf hinweisen und auch dementsprechend schützen. Und ist immer die Frage, was brennt. Du weißt ja, wir haben jetzt viele neue Löschmöglichkeiten, die Trilix zum Beispiel, ist ja schon mal, glaube ich,
Bohrlöschgerät,
ja. Da wollten wir auch, dass wir, oder ich habe mit Lukas Draxl besprochen, ob man da durchbohren kann mit diesem Trilix, und das geht leider nicht. Also man kann durch die PV-Anlagen nicht durchbohren, du kannst daneben eine bohren, aber durch die PV-Module nicht. Also da hat er noch keine Berechtigung, das funktioniert leider nicht. Wäre optimal gewesen, ne? Weil wenn ich da durchbohren kann, wäre super, aber das ist irgendwie nicht genehmigt oder es passt nicht. Also man hat keine Berechtigung dazu. Und das ist das Thema, weil halt dann ich vielleicht in ein Dach hineinkommen muss, und wenn ich jetzt die PV-Module habe, dann haben wir zwar in der UEB-Richtlinie 2023, die wir jetzt auch in Niederösterreich mit 18. März 2025 auch genehmigt bekommen haben, auch in Niederösterreich baut jetzt nach der UEB-Richtlinie 23, was ich super finde, weil man jetzt da auch sehr viele Dinge drinnen hat, die man machen muss. Ich sage jetzt ein paar Dinge nur, also im Bereich des Feuerwehraufstieges, 3 Meter Abstand, wenn es ein brennbares Dach ist, musst du 2 Meter entfernt sein von der Dachkuppel bei einem nicht brennbaren Dach, 1 Meter, und nach 40 Meter muss man durchgehen können. Ja. Finde ich gute Sache, weil wir haben sehr viele Anlagen, Altanlagen, zugepflastert, ja, komplett zu das Dach, und das ist halt nicht toll. Und mit diesen Dingen, die halt da hineingekommen ist, die man jetzt dann auch in Niederösterreich, 3 Bundesländer, Kärnten, Wien und Niederösterreich auch umsetzen muss, finde ich das toll, wenn man halt hier auch für uns als Einsatzkräfte mehr Möglichkeiten hat, dass man das da oben gut lösen kann.
Okay, da waren viele spannende Punkte dabei. Ich würde sagen, fassen wir das zusammen in ein paar Key Takeaways. Punkt Nummer 1.
Also der erste Punkt und der wichtigste Punkt ist, dass man jetzt nicht glaubt, dass ein Brand bei einer PV-Anlage die absolute Katastrophe ist und jeder Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau immer in Lebensgefahr schwebt. Nein, das ist nicht so, denn von einer ordnungsgemäß errichteten, betriebenen, regelmäßig überprüften und gewarteten PV-Anlage geht keine Gefahr aus.
Nummer 2, wenn doch etwas passiert, Martin. Eine Mini-Feuerwehrübung für einen Einsatzleiter, erstes Fahrzeug. Was mache ich, wo schaue ich hin?
Ja, ich muss mal prinzipiell unterscheiden, privat und oder geschäftlich oder firmenmäßig. Privat natürlich PV-Anlage oder Solarmodul, PV-Gefahr, Solarmodul nicht. Dann wäre es natürlich optimal, wenn wir hier eine Kennzeichnung hätten, laut ÖVE-Richtlinie 11.1, wo dann praktisch bei der Hinfahrt oder beim Eingangsbereich schon erkenntlich ist, dass ich eine PV-Anlage vor Ort habe. Und natürlich dann optimal, wenn ich hier eine Ansprechperson vor Ort finde, die mir da mitgeteilt oder mitteilt, dass ich so etwas habe. Im Firmenbereich schaut es ein bisschen besser aus. Da haben wir Brandschutzpläne, da haben wir Kennzeichnung, die wahrscheinlich von dem Brandschutzbeauftragten ja schon von Haus aus vor Ort sind und gemacht werden. Und dann ist wirklich ein bisschen einfacher als im privaten Bereich. Wie gesagt, auch mit den Brandschutzplänen neu, da tut sich einiges und da wird einiges in der nächsten Zeit natürlich besser sein, weil wir sehr viele neue Symbole in den Brandschutzplänen haben und die Pläne dann weitaus besser sind, als wir jetzt vielleicht jetzt haben.
Key Takeaway Nummer 3, ihr habt einige Nachschlagewerke mitgebracht. Welche darf ich auf keinen Fall vergessen, welche sollte ich gesehen haben?
Also wir haben ja sehr viele Normen und Richtlinien jetzt genannt, die OVE-Richtlinien oder die OEB-Richtlinien, und dass man einfach alle wichtigen Normen und Richtlinien in ein Werk vereint hat, haben wir letztes Jahr den Brandschutzleitfaden für Photovoltaikanlagen bei Gebäuden und für Batteriespeicher bis 100 Kilowattstunden erstellt und auch zusammengefasst und kondensiert sehen, auf was muss ich achten. Was ich auch noch mitteilen kann, ist, dass Richtlinien oft nicht sehr leserfreundlich sind. Also das sind teilweise seitenlange Nachschlagwerke, die nicht so verständlich sind. Und in diesen Leitfaden, da fassen wir alles zusammen, und zwar auch grafisch. Also da gibt es zum Beispiel eine Grafik von einem Dach, und da sieht man alle wesentlichen Abstände eingezeichnet. Also es ist auch markiert, was kommt von der OEB, von welcher OEB, da gibt es ja natürlich mehrere, was kommt von der OVE-Richtlinie und was kommt von beiden. Also es gibt auch Überschneidungen da.
Ein ganz feuerwehrspezifisches Werk gibt es auch noch, Martin?
Genau, vom österreichischen Bundesfeuerwehrverband, die Info E32, ein 60-seitiges Nachschlagewerk, wo man auf 14 Punkte die wesentlichen Dinge, also wirklich alles von Einsatzarten, von den Gefahren, dann auch die Einsatztaktik beschrieben hat, sehr gut beschrieben, die jeden Einsatzleiter bzw. auch Gruppenkommandant, die damit rechnen dürfen, dass sie sowas haben, ans Herz legen möchte. Und wie gesagt, normalerweise ist es auch, ich habe es im Bezirk in meinem Abschnitt gemacht, eine Schulung zu dieser Unterlage, kommt sehr gut an. Ist natürlich sehr informativ, sehr, sehr viel Information, das muss man auch dazu sagen. Also das ist schon sehr, sehr fordernd, das zu lesen. Aber wie gesagt,
es gibt alles wieder. Spannend ist das Wort, oder?
Vielleicht spannend, ja, aber es gibt halt alles wieder, was mich als Feuerwehr im Zuge eines PV und auch Batteriespeicher dann erwarten kann. Und vielleicht zur Info, es wird mehr werden. Ja. Das heißt, wir werden mehr PV-Anlagen kriegen, wir werden mehr Batteriespeicher kriegen und wir werden sie auch größer bekommen. Ja. Das ist eine Message, die ich mitgeben kann, ja, aus anderen Erfahrungen halt.
Alle Links nochmal blaulichthelden.at/Folge-86. Dann haben wir 3 Key Takeaways. Gibt es was Viertes?
Also wir haben dementsprechend auch Kurse vorbereitet, die wir gemeinsam mit der PV Austria machen. Kurstitel ist Brandschutz bei PV-Anlagen, wo wir uns einen ganzen Tag über die Thematik unterhalten. Die Thematik, die wir jetzt versucht haben, in kurzer Form zu erklären, werden wir einen ganzen Tag ausführlich besprechen, wo wir uns diese Richtlinien auch anschauen und dementsprechend auch mit Erfahrungen bestücken werden und einen spannenden Tag eigentlich mit den Kursen immer verbringen werden. Wir haben schon mal einen Pilotkurs gehabt, der, glaube ich, relativ gut angekommen ist. Und wie gesagt, eine spannende Sache für die Teilnehmer. Ich glaube, sie nehmen da sehr viele Dinge mit, die sie dann auch in späterer Folge in der Firma, aber auch im privaten Bereich benötigen.
Für wen ist der Kurs besonders geeignet? Für wen konzipiert sie das?
Also Tageskurs Brandschutz bei PV-Anlagen ist natürlich für Personen, die sich mit Brandschutz beschäftigen. Und da in erster Linie mal Brandschutzbeauftragte, die in den Firmen ja tätig sind, aber natürlich auch Facility Manager, die das auch betrifft, die ja, auch PV-Anlagen für ihre Firma haben, Planer, Architekten, ja, Elektrounternehmen, die sich damit beschäftigen. Also das Spektrum ist ziemlich groß und ja, eigentlich kann ich sagen, alle Interessierten, ja, die sich mit PV-Anlagen auseinandersetzen, auch im Privaten. Aber und privat, ja, sie werden da sehr viele Dinge erfahren, die sie vielleicht vorher nicht gewusst haben. Also dieses Tagesseminar, kann ich sagen, wird sicher ein spannendes Thema. Und das Eingrenzen in einer Personengruppe würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern alle Interessierte, aber natürlich vorrangig, die sich mit Brandschutz beschäftigen wollen, sollen und müssen.
Wann findet das Seminar statt? Wie oft?
Also wir haben im Jahr zwei Kurse, also Frühjahr und Herbst und natürlich auch in den Außenstellen. Wir haben es in Salzburg. Konkret der nächste Termin ist am 2. Juni im Brunn. Dann sind wir in Salzburg im Oktober, genau am 16.10. Und wir haben noch einen zweiten Kurs heuer am 9.12. Auch in Brunn, wo wir praktisch, was ich jetzt gesagt habe, einen ganzen Tag über die wunderbare Thematik Bevoranlagen sprechen werden. Ja, und die Ausbildung findet statt in Brunn, also in unserer TÜV Austria Akademie. Und in Salzburg haben wir natürlich auch eine Nebenstelle, dort auch in der Akademie.
Und den Tag des Feuers gibt es ja auch noch.
Ja, ganz genau. Den Tag des Feuers, auf den freue ich mich besonders. Wird am 24.06. im Tridolwerk stattfinden. Das ist das Testgelände vom österreichischen Bundesheer, wo man alles machen kann, was verboten ist. Das heißt, wir werden dort herzeigen, PV-Anlagen, also eine neue Möglichkeit, wie man diese PV-Anlagen auch löschen kann. Also da gibt es einen eigenen Feuerlöscher dazu, das schauen wir dann an. Wir werden diese PV-Anlagen Brandmelder überwachen. Das heißt, ich habe dann ein eigenes ein Wärmeleitkabel, das wird in eine Brandmeldeanlage eingebunden. Und dann werden wir schauen, was passiert, wenn diese Anlage brennt, wie die Anlage dann tut. Automatisches Abschalten, also all diese Themen werden wir herzeigen. Und dann zum Schluss ziehen wir es an und versuchen halt, das mit einem tragbaren Feuerlöscher zu löschen. Ja, also eine Sache, die wir sonst eigentlich nirgends üben und auch herzeigen können.
Sehr spannend, cool.
Aber nicht nur das, wir machen Wasserstoffbrände, also wir zeigen hier Wasserstoffbrände, Acetylenbrände, Erdgas, Flüssiggasbrände. Dann werden wir auch bei Wärmepumpen das verwendete Gas, das Butangas, wie kann man damit umgehen, wie kann man das beheben, wie kann man dieses Gas sichern. Also wieder eine super Sache, wo wir Dinge herzeigen können, die wir sonst nirgends herzeigen können, weil einfach das Gefahrenpotenzial so hoch ist. Und da freue ich mich besonders darauf, wenn wir das gemeinsam im österreichischen Bundesheer machen und am Testgelände vom österreichischen Bundesheer, wo wir wirklich sehr viele Möglichkeiten haben, die wir sonst nirgends haben.
Wunderbar. Martin Swoboda, Tahrin Alam, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch mit euch. Dankeschön.
Danke auch dir.
Bedanke mich recht herzlich.
Dankeschön natürlich auch an euch fürs Zuhören und wie immer für die vielen Fragen, die ihr einschickt. Wir sehen einfach, das Aufgabenfeld der Feuerwehr wird immer komplexer und vielschichtiger. Also teilt die Folge gerne mit euren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Oder vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der gerade selbst eine PV-Anlage installieren will. Weil heute waren ja auch einige Tipps und Infos für Häuselbauer dabei. Damit bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wär's.